Ja, ich habe noch den Auftrag. Vor 2 Wochen war ich etwas weit weg von hier, etwa 3000 Kilometer im Osten, war in Moskau. Und die Geschwister haben mir gesagt, ich soll die Geschwister in Deutschland ganz herzlich grüßen.
Danke.
Hier sind ja auch heute Geschwister von etwas weiter her, aber das wurde dort getoppt von allem, was ich bisher erlebt habe. Wir waren auch samstags zusammen von 10 Uhr morgens bis 6 Uhr nachmittags, abends. Und da war ein Bruder gekommen aus Sibirien. 3000 Kilometer geflogen an dem Morgen und abends um 8 Uhr wieder 3000 Kilometer zurück für den einen Tag. So zerstreut wohnen diese Gläubigen, dass sie sich freuen, wenn sie einen Tag Gemeinschaft haben dürfen mit Geschwistern, mit denen sie sich verbunden fühlen. Das hat mich schon tief bewegt. Ein anderer Bruder war dann wenigstens samstags und Sonntag geblieben. Der war 11 Stunden mit der Eisenbahn gefahren, um da zu sein. Das können wir uns hier alle gar nicht vorstellen, was die Geschwister auf sich nehmen, um Gläubige zu treffen. Ja, ich freue mich, dass wir heute mit dem dritten und letzten Teil der Psalmen, dem vierten und fünften Psalmbuch, uns beschäftigen dürfen. Das erste Psalmbuch hatten wir ja für sich genommen. Wir haben dort gesehen, die Psalmen sind ja prophetisch auch und sie beschreiben, nur das erste Psalmbuch beschreibt eigentlich die ganze Zeit der Drangsal, durch die das jüdische Volk in der Zukunft noch gehen wird. Und zwar die ersten 3,5 Jahre und die letzten 3,5 Jahre werden in dem ersten Psalmbuch behandelt. Und dort finden wir eben noch diese Zeit, wo der gläubige Überrest unter den ungläubigen Juden ist, der Antichrist herrscht, aber sie sind noch im Lande und die Übungen, die dort der Überrest hat, inmitten der ungläubigen Juden und die Leiden, die sie auch in diesen ersten 3,5 Jahren schon haben, da vereinigt sich gleichsam der Herr damit, denn er hat auch als der Gerechte unter den ungerechten Juden gelebt und ihre Feindschaft erfahren. Darum haben wir in diesem ersten Psalmbuch viele Psalmen, die messianische Psalmen sind, die Psalmen, die direkt eigentlich nur auf den Herrn Jesus anwendbar sind. Ganz bekannte Psalmen, der Psalm 16, wo wir von der Auferstehung des Herrn haben, dann der Psalm 22, wo wir den Herrn Jesus haben als das Sündopfer. Dann das zweite Buch der Psalmen beschäftigt sich mit den Leiden des Überrestes unter dem Antichristen, aber zu einem Zeitpunkt, wo sie das Land verlassen. Wir hatten uns erinnernd an jene Stelle, wo der Herr Jesus aus dem Propheten Daniel zitiert und sagt, wenn nun der Greuel der Verwüstung, das ist ein Götzenbild, das ist das Bild des römischen Herrschers zukünftiger Tage, wenn er dessen Abbild im Tempel in Jerusalem aufstellen wird, dann sollten die an den Messias erwarten, das Land verlassen. Und über diese Zeit spricht das zweite Psalmbuch. Dann im dritten Psalmbuch, das wir letztes Mal auch schon haben, weil die Masse des jüdischen Volkes den Antichristen angenommen haben als ihren König, schickt Gott ihnen eine Zuchtrute in Form des Königs des Nordens, ein König, der wohl aus dem Gebiet des heutigen Syriens, Iran, Irak, aus dieser Gegend aufstehen wird und nach Israel einfallen wird, Jerusalem erobern wird, diesen Tempel, in dem dieses Abbild des römischen Herrschers stehen wird, zerstören wird. Diese Übungen, die das Volk dann durch diesen äußeren Feind hat, beschreibt das dritte Psalmbuch. Das vierte Psalmbuch, dort münden wir jetzt so langsam in das Ziel ein. Es beschreibt vorwiegend, nicht ausschließlich, aber vorwiegend die Regierung des Herrn im tausendjährigen Reich. In dem Reich, was er dann errichten wird, wenn er kommt. Und das wird heute der erste Teil sein, den wir uns anschauen wollen. Das fünfte Psalmbuch, dort haben wir die Wege des Herrn mit seinem Volk von Anfang bis Ende. Es kommt ein bisschen schwieriges Bild, das mache ich sehr langsam. Es sind Überlegungen, ich habe da auch Anregungen zu gefunden, die aber, ich möchte jetzt nicht, sie sind nicht so, dass man sagen muss, so ist es. So ist es. Das ist eine mögliche Deutung, die ich jetzt mal hier vorstellen möchte. Wir heute hier leben am Ende der Zeit der Gnade, die neigt sich dem Ende zu. Wir erwarten den Herrn Jesus zur Entrückung. Und wenn die Kirche, die Gemeinde entrückt ist, dann startet gleichsam wieder die Uhr Israels. Gott beginnt dann wieder mit seinen Wegen mit dem irdischen Volk nach der Entrückung der Gemeinde. Da haben wir dann diese Zeit der 70. Danielswoche. Wir hatten das ja alles schon mal angesprochen. Diese 70. Woche, stellen 7 Jahre dar, die abgetrennt sind von den ersten 69 Wochen. Die 69 Wochen sind schon lange vorbei. Die 69. Woche endete mit der Verwerfung des Messias. Damit endete die 69. Woche. Dann kam ein Unterbruch durch dass Gott sich den Nationen zuwandte. Und erst wenn die Vollzahl, wie uns die Schrift sagt, aus den Nationen eingegangen ist, dann wird Gott wiederum sich mit diesem Volk beschäftigen. Diese 70. Danielswoche, eine Zeit von 7 Jahren, ist zu sehen zwischen der Entrückung, ob sie direkt danach anfängt oder dass da noch ein paar Wochen, Monate vergehen, das will ich nicht ausschließen. Aber insgesamt kann man sagen, die Entrückung setzt eigentlich den Beginn dieser 70. Woche und Armageddon oder das Kommen auf den Ölberg. Wir werden das nachher noch sehen, eines dieser beiden Ereignisse macht das Ende dieser 70. Woche aus. Armageddon ist der Ort in Israel, wo der Herr Jesus, der vom Himmel her kommt, das Haupt über das Römische Reich und den König Israels, den Antichristen, besiegen wird und alle, die mit ihm sind. Das erste Psalmbuch, was wir ganz zu Anfang behandelt haben, beginnt praktisch in seiner prophetischen Bedeutung mit der 70. Danielswoche und geht bis hinein in das tausendjährige Reich. Dann zur Hälfte dieser Woche, in der Mitte der Woche, nach 3,5 Jahren, da wird dieses Bild des römischen Kaisers oder Herrschers aufgerichtet in dem Tempel, der dann wieder stehen wird. Und das ist das Signal dafür, dass die Juden, die wirklich den Messias erwarten, aus dem Land fliehen sollen. Wir hatten das letzte Mal gesehen, dieser Psalm, wann werde ich kommen und erscheinen vor deinem Angesicht? Der gläubige Jude, der nicht mehr in den Tempel gehen kann. Ja? Dann sagt er, dessen will ich gedenken, wie ich einherzog in der Schar. hin zum Tempel, aber die Zeit ist vorbei. So beginnt das zweite Psalmbuch, der jüdische Überrest, nicht im Land, sondern in den umliegenden Ländern, wo er Schutz sucht vor der Verfolgung von dem Antichristen. Wir müssen denken, jeder, der das Zeichen des Tieres nicht annimmt, kann nicht kaufen und nicht verkaufen. Und die, die auf den Messias warten, werden das Zeichen des Tieres nicht annehmen und sie werden fliehen, sind fern vom Tempel. Ja, diese ersten 3,5 Jahre werden in Matthäus 24 und in Markus 13 der Anfang der Wehen genannt. Diese 3,5 Jahre, wo sie noch im Land sind, der Antichrist noch nicht sein ganzes wahres Gesicht zeigt, aber dort auch schon sind schwere Übungen. Während die zweiten 3,5 Jahre, die werden in der Schrift die große Drangsal genannt. Wir finden diesen Ausdruck in Daniel 12, Vers 1 und auch in Offenbarung 7, Vers 14. Noch ein Ereignis habe ich da oben erwähnt, also Daniel 9, 27, das ist diese Stelle, wo dieses Gräuelbild aufgestellt wird, wo dann der Herr Jesus sagt, jetzt flieht. Das geschieht nach 3,5 Jahren. Der Bund wird für 7 Jahre gemacht zwischen dem Römischen Reich und Israel in der Zukunft. Und nach 3,5 Jahren, da kommt diese Änderung. Und dann habe ich aber oben Offenbarung 12 aufgeschrieben noch. Das ist jener Bericht in der Offenbarung, wo Satan durch Michael aus dem Himmel geworfen wird. Für mich persönlich scheint das der gleiche Moment zu sein. Weil wir haben in Offenbarung 12 dieses Hinauswerfen Satans aus dem Himmel und dann weiß er, er wird nicht mehr viel Zeit haben. Und dann in Offenbarung 13 haben wir dann die beiden Tiere. Das heißt, das Haupt über das Römische Reich und dann den Antichristen, das Tier, das aus der Erde aufsteigt. Und von daher glaube ich, dass praktisch mit dem, dass der Teufel auf die Erde geworfen wird, auch diese Idee bei dem Antichristen entsteht, dieses Bild dort im Tempel aufzurichten. Nun, das zweite Psalmbuch beginnt praktisch mit den Übungen, die damit anfangen, dass sie vertrieben oder dass sie aus dem Land flüchten und geht natürlich auch wieder bis in das 1000-jährige Reich hinein. Und dann wisst ihr, dann kommen in der Offenbarung, zum Teil auch im Buch Daniel, da werden manchmal Tage genannt. Und das sind nicht immer dieselben. Da kommt mal die Zahl 1260. Das sind, ja, wenn man jetzt das Jahr mit 360 Tagen nimmt, so wie das in der Bibel eigentlich oft geschieht, 12 mal 30, und wenn man dann 3,5 Jahre nimmt, dann sind das genau diese 1260 Tage. Am Ende, ob genau am Ende, aber in dieser Zeit, in diesen 3,5 Jahren, wird wieder etwas passieren. Da kommt diese Zuchtrute Gottes über die ungläubigen Juden, die den Antichristen angenommen haben, die das auch akzeptiert haben, dass er da dieses Götzenbild aufstellt im Tempel, die da alles zu Ja sagen, die auch das Zeichen des Tieres angenommen haben. Wegen diesem Bösen schickt Gott als Zuchtrute den König des Nordens, der irgendwann, das wissen wir nicht ganz genau, innerhalb dieser 3,5 Jahre einfällt nach Israel und das Land erobert, die Stadt Jerusalem zum Teil zerstört und vor allem den Tempel zerstört. Und von dem Ereignis an, dass dieser König des Nordens ins Land einbricht, bis ans Ende geht das dritte Psalmbuch, das wir letztes Mal hatten. Nun, jetzt kommt dieses Ereignis, Christus besiegt den König des Nordens. Das wird sein nach Armageddon.
Also den ersten, den der Herr Jesus besiegen wird,
mit dem er sich auseinandersetzen wird, das finden wir in Offenbarung 19, das ist jener römische Fürst und der Antichrist. Da kommt der Herr Jesus auf diesem Pferd aus dem Himmel. Ob er wirklich auf die Erde kommt in dem Moment, ist so eine Frage. Das wird nicht genau beschrieben. Er kommt aus dem Himmel. Und das Schwert aus seinem Munde vernichtet dieses gegnerische Heer in Armageddon. Das ist der erste Feind, den er beseitigt. Aber dann ist da noch der König des Nordens, den Gott ja als Zuchtrute geschickt hat. Der ist also durch Israel hindurch, den Tempel vernichtet, bis nach Ägypten gezogen. Hat auch Ägypten eingenommen. Und dort unten in Ägypten hört er jetzt ein Gerücht. Vermutlich das Gerücht um Armageddon herum. Und zieht wieder nach Norden und belagert jetzt Jerusalem zum zweiten Mal. Jetzt von Süden kommend, von Ägypten her kommend, lagert er wieder um Jerusalem herum. Und dann kommt der Herr Jesus. Dann setzt er seinen Fuß auf den Ölberg. Und das ist jetzt der zweite große Feind, den er besiegt, den König des Nordens. Und das sind vermutlich die 1290 Tage, die wir in Daniel 12 finden. 30 mehr als da. Das wird also etwa einen Monat später vielleicht sein, nach Armageddon, dass das passiert. Und das vierte Psalmbuch, das beginnt eigentlich da, wo dieser König des Nordens besiegt wird. Da haben wir ja die Aufrichtung des Reiches dann. Das ist das vierte Psalmbuch. Der Herr richtet das Reich auf. Der Antichrist ist besiegt, der König des Nordens ist besiegt. Ja, und dann bleibt noch ein allerletzter Feind. Das ist, der kommt, nachdem Israel schon in Frieden wohnt. Sie wohnen in offenen Städten, der Herr ist bei ihnen. Sie brauchen eigentlich keine Furcht mehr haben. Und dann fällt der König des äußersten Nordens ein. Diese Macht stand schon hinter dem König des Nordens, hat ihn protegiert, hat ihn ausgerüstet. Aber nun kommt er selbst, vermutlich Russland. Der König, des, wenn man von Israel ganz nach Norden schaut, immer weiter, dann landet man in Russland und man findet auch Namen in den Propheten, die das nahelegen, dass das jene Weltmacht ist, die dann einfällt. Und auch das, das ist dann praktisch der letzte Feind, der dann beseitigt wird, eigentlich nachdem das Reich schon in Frieden begonnen hat. Und davon spricht das fünfte Psalmbuch. Also ich will das nicht jetzt sagen, so ist es und so müssen wir die Psalmbücher verstehen, aber manches spricht dafür, dass diese Ereignisse, die zu Beginn und noch am Anfang des tausendjährigen Reiches sind, etwas zu tun haben mit diesen verschiedenen Tagesangaben. 1260, 1290, 1335, vielleicht sind wir dann zu dem Zeitpunkt, wo auch Gog und Magog besiegt ist. Also, ihr bekommt ja diese Folie, bitte nicht sagen, das ist Wahrheit. Es ist, wie ich versucht habe, diese Dinge für mich persönlich ein bisschen mal einzuteilen. Das hatte ich zum Teil schon gesagt. Das erste Buch der Psalmen zeigt uns die Stellung des jüdischen Überrestes, der noch im Land ist. in Verbindung mit der Geschichte Christi, so wie auch Christus in diesem Land war unter den ungläubigen Juden. Das zweite Buch betrachtet den Überrest als fern von Jerusalem, unter der Zucht Gottes als Lo-Ami, so wie es Hosea schreibt, nicht mein Volk. Das dritte Buch, das hatten wir letztes Mal ja auch, sieht das Volk zwar in sein Land zurückgebracht, jedoch noch nicht in die volle Segnung von Seiten des Herrn eingeführt. Das vierte Buch betrachtet den Messias als gekommen. Das Volk ist mit ihm verbunden und damit ist auch die Verbindung mit dem Herrn, mit Jahwe, wiederhergestellt. Psalm 90, dieser Psalm von Mose, stellt uns die ewige Existenz Gottes vor, im Gegensatz zur Vergänglichkeit des sündigen ersten Menschen. Der nächste Psalm stellt uns Christus vor, im Gegensatz zu dem sündigen ersten Menschen, als den vollkommenen zweiten Menschen. Der Mensch vom Himmel. Psalm 92 feiert das große Endergebnis aller Wege Gottes mit Israel. Kann man sich nicht alles merken. Ihr bekommt ja diese CD. Psalm 93 bis 100 fasse ich mal zusammenführen diese Endergebnisse im Einzelnen näher aus. Psalm 92 also mehr eine Zusammenfassung. Psalm 101 und 102 zeigen ergreifende Einzelheiten in Bezug auf Christus. Psalm 103 bis 104 behandeln wieder das Endziel der Wege Gottes mit Israel und der ganzen Erde. Und dann die letzten beiden Psalmen des vierten Buches. Psalm 105 zeigt Gottes Wege mit Israel von Anfang an. Psalm 106, Israels Handlungen gegen den Herrn. Das ist ein direkter Gegensatz, nicht? Psalm 105 zeigt alle Güte Gottes, die er diesem Volk von Anfang an über die Jahrhunderte zugewandt hat. Und der nächste Psalm zeigt die Antwort praktisch der Herzen der Israeliten über diese ganze Zeit, dass sie Gott immer wieder gereizt haben. Nun, von diesen Psalmen möchte ich jetzt vor allem die Psalmen ein wenig näher anschauen, die Christus vorstellen. Wir beginnen also mit Psalm 101. Nein, Psalm 91, da habe ich doch gedacht. Es ist ganz interessant, dass ich habe da so Abschnitte gemacht. So ist das in der Bibel natürlich nicht gedruckt. Die Verse habe ich auch nicht mit aufgeschrieben. Aber diese Abschnitte zeigen, da spricht immer jemand anders. In dem ersten Vers, wer im Schutz des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Eine allgemeine Aussage, die wir sagen, die trifft Gott, der Heilige Geist. Ich sage von dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf ihn will ich vertrauen. Das kann natürlich die Sprache eines Gläubigen sein, darf sie auch sein, aber in diesem Psalm ist es die Sprache des Herrn Jesus. Weil Jesus als Mensch auf der Erde hat so geredet, oder das war, was in seinem Herzen war. Er hat auf Gott vertraut. Dieses Vertrauen auf Gott war so bemerkbar in dem Leben des Herrn Jesus, dass selbst seine Feinde am Kreuz ihn damit herausgefordert haben, wenn sie sagen, er vertraut auf den Herrn, der rette ihn, wenn er Lust an ihm hat. Ja, das haben sie ihm doch zugerufen. Er vertraut auf den Herrn. Das war so offensichtlich in dem Leben des Herrn Jesus, dass selbst seine Feinde das anerkennen mussten. Der nächste Abschnitt, also das ist, was der Herr selbst sagt, der Herr Jesus als Mensch auf der Erde. Dann der nächste Abschnitt, ich glaube, dass das die Sprache des Überrestes ist, des gläubigen Juden, der über den Herrn Jesus nachdenkt. Und dann sagt er, denn er, das ist Gott, wird dich erretten von der Schlinge des Vogelfängers, von der verderbenden Pest. Mit seinen Fittichen wird er dich decken und du wirst Zuflucht finden unter seinen Flügeln. Und so weiter. Denken wir an den Vers, oder ich will nur noch einen Vers rausgreifen. Er wird seinen Engeln über dir befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen werden sie dich tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Kennen wir die Begebenheit, wo der Teufel kam und den Herrn Jesus versucht hat? Stürzt sich doch da hinunter. Hat Gott nicht gesagt, die Engel werden kommen und dich tragen? Der Teufel wusste, von wem der Psalm spricht. Der wusste das. Dass dies hier ein Zitat war, auf den Herrn Jesus geredet hat. Und das legt er ihm davor. Guck doch, da steht's doch. Mach's doch. Spring! Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es ist eindeutig, dieser Zusammenhang dort bei der Versuchung des Herrn macht uns klar, von wem dieser Psalm spricht. Er spricht von dem Herrn Jesus. Das ist ein Indiz dafür. Wer spricht hier? Gott. Jetzt spricht Gott über. Das ist so schön. Hier spricht der Herr Jesus selbst. Ich will auf Gott vertrauen. Hier spricht der Überrest und sagt, wie wunderbar dieser Christus ist. Und jetzt spricht Gott selbst. Weil er Wonne an mir hat, will ich ihn erretten. Das heißt, der Herr Jesus hat Wonne an Gott. Und dann sagt Gott, ich will ihn erretten. Ich will ihn in Sicherheit setzen, weil er meinen Namen kennt. Er wird mich anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis. Ich werde ihn befreien und ihn verherrlichen. Das hat Gott getan. Er hat ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt. Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens. Da kommen wir nachher nochmal in einem anderen Psalm dazu. Ich werde ihn sättigen mit Länge des Lebens. Der Herr Jesus ist mit 33 Jahren etwa gestorben. Aber er ist auferstanden und lebt ewiglich. Wunderbarer Psalm. Diesem Psalm habe ich nur aus Psalm 101 habe ich nicht alles. Von Güte und Recht will ich singen, dir Herr will ich Psalmen singen. Ich will weise handeln auf vollkommenem Weg. Wann wirst du zu mir kommen? Im Innern meines Hauses will ich wandeln, in Lauterkeit meines Herzens. Ich will kein Belial-Stück vor meine Augen stellen. Hier spricht der Herr Jesus, das wollte er tun. Das Tun der Abtrünnigen hasse ich, es soll mir nicht ankleben. Ein verkehrtes Herz soll von mir weichen, den Bösen will ich nicht kennen. Wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen. Bis dahin hätten wir noch sagen können, ja, das ist auch alles unser Teil, nicht? Auch wir sollen weise handeln auf vollkommenem Weg. Auch wir wollen im Innern unseres Hauses in Lauterkeit des Herzens wandeln. Auch wir wollen die Bösen, wollen wir uns nicht eins machen mit den Bösen. Aber dieser Vers dann, wer seinen Nächsten heimlich verleumdet, den will ich vertilgen, na, das passt zu uns nicht. Ja? Das Recht haben wir nicht, die Macht haben wir nicht, aber da hier spricht natürlich der Messias. Meine Augen werden sein auf die Treuen im Land, damit sie bei mir wohnen. Wer auf vollkommenem Weg wandelt, der soll mir dienen. Nicht soll im Innern meines Hauses wohnen, wer Trug übt, wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Jeden Morgen will ich alle Gottlosen des Landes vertilgen. Da ist der König in Israel. Hier herrscht er. Und er, jeden Morgen wird praktisch das Land gereinigt von allem, was nicht dazu passt. Psalm 102 trägt einen ganz anderen Charakter. Gebet eines Elenden, wenn er verschmachtet und seine Klage vor dem Herrn ausschüttet. Herr, höre mein Gebet und lass zu dir kommen mein Schreien. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir am Tag meiner Bedrängnis. Neige zu mir dein Ohr an dem Tag, da ich rufe. Erhöre mich eilends. Denn wie Rauch entschwinden meine Tage. Meine Gebeine glühen wie ein Brand. Wie Kraut ist versengt und verdorrt mein Herz, dass ich vergessen habe, mein Brot zu essen. Wegen der Stimme meines Seufzens klebt mein Gebein an meinem Fleisch. Ich gleiche dem Pelikan der Wüste, bin wie die Eulen der Einöden. Ich wache und bin wie ein einsamer Vogel auf dem Dach. Nicht der Pelikan ist ein Wasservogel, kein Vogel, der in der Wüste lebt. Aber er, das ist die Stimme des Herrn Jesus, er sagt, ich bin wie ein Wasservogel in der Wüste, völlig, die mir nichts bietet. Und er war der Einsame. Den ganzen Tag verhöhnen mich meine Feinde, die gegen mich rasen, schwören bei mir. Denn Asche esse ich wie Brot und meinen Trank vermische ich mit Tränen. Jetzt kommt es vor deinem Zorn und deinem Grimm. Denn du hast mich emporgehoben und hast mich hingeworfen. Meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten und ich verdorre wie Kraut. Du aber, Herr, bleibst auf ewig und dein Gedächtnis ist von Geschlecht zu Geschlecht. Ich glaube, wir können ein ganz bisschen nachempfinden oder versuchen zu verstehen die Empfindungen des Herrn Jesus. Ich denke nicht, wenn er hier sagt, dein Asche esse ich wie Brot und meinen Trank vermische ich mit Tränen vor deinem Zorn und deinem Grimm, das ist noch nicht unbedingt das Kreuz. Es ist, der Herr Jesus ist dem Volk als Messias vorgestellt worden. Und dann haben sie ihn verworfen, aber der Herr Jesus sieht das hier, nimmt das aus der Hand Gottes. Du hast mich emporgehoben, hier präsentiert praktisch dem Volk als dem Messias und du hast mich hingeworfen. Er nimmt das aus der Hand Gottes und das ist schwer für ihn. Von sich selbst sagt er, meine Tage sind wie ein gestreckter Schatten, aber von Gott sagt er, du bleibst ewig. Jetzt plötzlich ändert sich in diesem Psalm das Thema. Wir hatten gerade gesehen in dem Abschnitt vorher, wie der Herr Jesus, was er für Empfindungen in Bezug auf sich selbst hatte, als Mensch auf der Erde, der verworfen worden ist. Und jetzt spricht er ein ganz anderes Thema an. Du, sagt er zu Gott, wirst aufstehen, wirst dich über Zion erbarmen, denn es ist Zeit, es zu begnadigen, denn gekommen ist die bestimmte Zeit. Denn deine Knechte haben gefallen an seinen Steinen und haben Mitleid mit seinem Schutt, so ähnlich wie Nehemia das hatte, nicht? Als er die Stadt sah und die Tore zerstörte und sagte, hier, Sie haben leiden darunter, dass die Stadt so zerstört ist. Die Nationen werden den Namen des Herrn fürchten und alle Könige der Erde deine Herrlichkeit. Denn der Herr wird Zion aufbauen, wird erscheinen in seiner Herrlichkeit. Er wird sich wenden zum Gebet des Entblößten und ihr Gebet wird er nicht verachten. Und so weiter. Wenn wir dann sehen, und in Jerusalem wird sein Lob erklingen,
wenn die Völker sich versammeln werden allesamt und die Königreiche um dem Herrn zu dienen. Das ist tausendjährige Reich, keine Frage.
Ja? Und dann kommt er noch einmal ganz kurz zurück, der Herr Jesus, auf seine Empfindungen. Er hat meine Kraft gebeugt auf dem Weg, hat verkürzt meine Tage. Ich sprach, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage. Das Leben währt 70, sagt der Psalmist, und wenn in Kraft 80 Jahre. Und der Herr Jesus ist mit etwa 33 Jahren gekreuzigt worden. Die Hälfte von 70, etwas weniger wie die Hälfte von 70. Und daher diese Klage, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Und jetzt könnte man meinen, dass, jetzt haben wir hier zum Glück, der steht nicht im Urtext, dieser Strich, den haben die Brüder da reingesetzt, diesen Spiegelstrich, ja, hier. Man könnte nämlich meinen, wenn wir nochmal zurückgehen, da hatte er ja hier schon von seiner Vergänglichkeit gesprochen und dann gesagt, du aber Herr, bleibst auf ewig. Und jetzt könnte man denken, ja, das passiert jetzt wieder. Er hat hier gesprochen, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte der Tage, also mit 33 Jahren, ja, ich bin sterblich, ich bin vergänglich, das ist mein Ende. Von Geschlecht zu Geschlecht. Deine Jahre sind von Geschlecht zu Geschlecht. Könnte man meinen, jetzt spricht der Herr Jesus weiter wieder von Gott. Er sagt, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte der Tage. Deine Jahre sind von Geschlecht zu Geschlecht. Aber hier wechselt der Sprecher. Wenn wir den Psalm hier so lesen würden, würden wir das eigentlich nicht merken. Dass hier der Sprecher wechselt. Jetzt spricht nämlich Gott. Jetzt spricht Gott zu dem Herrn Jesus. Und woher wissen wir das so sicher, dass nicht der Herr Jesus weiterspricht und von Gott redet, sondern Gott jetzt vom Herrn Jesus redet? Das wissen wir aus Hebräer. Wir wollen das mal aufschlagen. Hebräer 1, Vers 10. Ich lese schon Vers 8. In Bezug auf den Sohn aber, also in Bezug auf Engel hat Gott das und das gesagt, in Bezug auf den Sohn aber, hat er gesagt, dein Thron, o Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und jetzt kommt Vers 10. Und, was Gott noch gesagt hat, in Bezug auf den Sohn. Du hast einst im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten wie ein Gewand. Und wie ein Mantel wirst du sie zusammenrollen und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht vergehen. Dann geht es weiter. Zu welchem der Engel hat er je gesagt? Also Gott, das macht uns Hebräer 2 klar. dass Gott hier gesprochen hat, nicht der Herr Jesus. Gott hat gesprochen zu dem Herrn Jesus, der gerade gesagt hat, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte der Tage. Das sagt Gott zu ihm. Was sagt er? Ich sage das immer jetzt so menschlich. Was redest du denn eigentlich? Du sagst, nimm mich nicht hinweg in der Hälfte meiner Tage. Von Geschlecht zu Geschlecht sind deine Jahre. Du hast einst die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Du hast die Himmel gemacht und sie werden untergehen, du aber bleibst. Also es ist sehr schön, hier wechselt wirklich der Gesprecher. Bis dahin hat der Herr Jesus gesprochen, als Mensch, der mit 33 Jahren starb. Und jetzt antwortet Gott ihm und sagt, du bist von Ewigkeit her. Und dann, du aber bist derselbe. Das ist ja ein wunderbarer Vers, nicht? Der Herr Jesus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Immer derselbe. Ja, ein wunderbarer Psalm, wo einerseits der Herr Jesus als Mensch seine ganze Not Gott ausbreitet, wo er dann auch sagt, ja, du wirst dich Zions erbarmen. Du wirst dich wieder dieses Volkes erbarmen. Und dann sagt der Herr Jesus gleichsam, und was ist mit mir? Wenn du dich des Volkes erbarmst, was ist mit mir? Die Antwort Gottes steht hier. Psalm 103, ein Psalm, den wir gut kennen. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Hast du das heute getan? Ich muss mir erst mich fragen, habe ich das heute getan? Preise den Herrn, meine Seele. Wie viele Tage vergehen in unserem Leben oder gehen vorüber, wo wir das vielleicht nicht tun? Wo kein Lob in unserem Herzen ist. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Also wenn du, wenn ich schon länger den Herrn nicht mehr gepriesen hast, dann gibt es eine Möglichkeit, in diese Richtung vorzudringen. Wir dürfen seine Wohltaten nicht vergessen. Dann denk einmal darüber nach, wie der Herr, was der Herr dir alles Gutes getan hat. Und wenn wir da ein wenig darüber nachdenken, dann kommt unsere Seele vielleicht dazu, wieder ihn zu preisen. Das hatten wir auch letztes Mal schon, nicht? Hier ist, preise den Herrn, meine Seele, dieses mit sich selbst sprechen. Ja? Der Geist in uns, dieses Höchste in unserem Menschsein, wendet sich an die Seele und sagt, Seele, du bist es, der preisen muss, aber ich sage dir, du musst das machen. Preise den Herrn, meine Seele. Dann wird gesagt, das ist ein Psalm von David, der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst von der Grube, der dich krönt mit Güte und Erbarmungen, der mit Gutem sättigt dein Alter, deine Jugend erneuert sich wie die des Adlers. Wie gesagt, wir kennen diesen Psalm, die meisten von uns sicher gut, manche vielleicht auswendig. Aber jetzt müssen wir sehen, es ist auch ein prophetischer Psalm. Natürlich dürfen wir den auf uns anwenden, wir dürfen das auch tun. Aber das wird gleichsam jetzt dem Überrest gesagt. Er vergibt dir alle deine Ungerechtigkeit. Ich denke dabei immer, wenn ihr das mal aufschlagt, an den Propheten Zacharia. Kapitel 13, Vers 1. An jenem Tag wird eine Quelle geöffnet sein für das Haus David und für die Bewohner von Jerusalem für Sünde und für Unreinheit. Eine Quelle heißt eine Quelle Wassers, das diese Unreinheit und diese Sünde abwischt. An jenem Tag, das ist der Tag, wo der Herr Jesus sich seinem Volke zuwendet. Und dann wird ihnen gesagt, dem Volke als solches, von Gott, der da vergibt alle deine Ungerechtigkeit, der da heilt alle deine Krankheiten. Der Herr übt Gerechtigkeit und verschafft Recht allen, die bedrückt werden. Er tat Mose seine Wege kund, den Kindern Israel seine Taten. Das ist ja auch ein Vers, wo wir auch sagen möchten, Gott, ich möchte nicht nur deine Taten sehen. Das ist eine Sache, das sind so punktuelle Dinge, die uns dann groß werden, was Gott tut. Ich möchte deine Wege verstehen. Ich möchte verstehen, wie du handelst. Das Kundtun des Weges Gottes ist mehr als das Kundtun seiner Taten. Weil bei dem Kundtun seiner Wege werden die Absichten Gottes deutlich. Wie Gott denn handelt. Und das ist, wenn Gott uns das zu erkennen gibt, dann ist das eine ganz, ganz große Gnade. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte. Ich möchte daran erinnern, dass eigentlich Daniel, in Daniel 9, wo der Herr Jesus als Messias verworfen wird, wo es heißt, er wird nichts haben, da steht dann, dass das Volk des kommenden Fürsten die Stadt vernichten wird. Jerusalem. Das ist geschehen, 70 nach Christus. Titus, der war damals noch nicht Kaiser, der war Feldherr, hat Jerusalem zerstört und den Tempel zerstört. Das war die Folge, weil das Volk den Herrn Jesus verworfen hat. So steht das im Alten Testament. Aber im Neuen Testament sehen wir, dass Gott dem Volk nochmal eine Chance gegeben hat. Er hat durch Petrus am Pfingsten das Evangelium verkündigen lassen. 3000 Menschen sind auch zum Glauben gekommen. Wenn das ganze Volk damals umgekehrt wäre, dann wären Zeiten der Erquickung gekommen. Aber das Volk hat auch diese Botschaft letzten Endes in der Masse abgelehnt und das fand dann seinen sichtbaren Ausdruck in der Tötung von Stephanus. Und das finden wir auch, und dann kommt das Gericht. Also nicht als Antwort auf die Kreuzigung des Herrn. Da wird ihnen sogar noch einmal Gnade angeboten. Und das finden wir sehr schön in Matthäus 22, in dem Gleichnis, wo ein König seinem Sohne Hochzeit machen wollte. Da, wenn ihr das einmal kurz aufschlagt, Matthäus 22, da lesen wir in Vers 3, dass der König, und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach: Sagt den Geladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Heere aus. Da sehen wir, er hatte zuerst Knechte ausgeschickt, kommt zur Hochzeit. Das waren die Gäste, die schon lange vorgesehen waren, an der Hochzeit teilzunehmen als Hochzeitsgäste. Kommt, kein Interesse. Dann haben wir gesehen, wiederum sandte er andere Knechte aus, zu denselben Leuten. Noch einmal, bitte kommt, alles ist bereit. Das Mastvieh ist geschlachtet. Im Bilde, Christus ist gestorben. Sein Tod war schon da. Wir haben in der Sendung der ersten Knechte, meine ich, die Jünger zu Lebzeiten des Herrn Jesus. Er hat sie zu zweit in die Städte Israels geschickt. Das war auch schon die Botschaft von Johannes dem Täufer. Der Bräutigam kommt. Er war der Freund des Bräutigams, nicht? Aber diese Jünger, die zu zweit ausgeschickt wurden, sie hatten die gleiche Botschaft wie Johannes der Täufer. Aber sie wurden abgelehnt. Der Herr Jesus wurde umgebracht. Und dann hat der Herr Jesus nochmal, oder Gott, der König, nochmal Boten ausgeschickt. Kommt, alles ist bereit. Das war Petrus. Die erste Predigt, die zweite Predigt. Ja, was da bei diesem zweiten Aussenden der Knechte, da finden wir die übrigen aber, töteten diese Knechte. Und das ist Stephanus. Da haben sie diese Boten umgebracht. Und dann, sagt der König, jetzt kommt das Gericht. Das Gericht kam also, das halte ich für ganz wesentlich, kam nicht direkt auf die Ermordung des Herrn Jesus, sondern sie kam auf die Ermordung von Stephanus. Sie haben diese Botschaft der Gnade, die Gott nochmal an sie gerichtet hat, haben sie auch verworfen. Aber das ist, meine ich, was wir hier haben. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn, groß an Güte. Das Volk Israel kann sich wirklich nicht beklagen. Gott hat sich noch einmal an sie gewandt. Nun, inzwischen ist der Zorn über diesem Volk. Aber dann heißt es, er wird nicht immer rechten. Das wird nicht so bleiben. Und nicht in Ewigkeit nachtragen. Nein, ihnen wird vergeben werden. Wunderbare Gnade Gottes. Wir kennen alle diese Worte und ich hoffe, wir bewegen sie in unseren Herzen. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, ist gewaltig seine Güte über denen, die ihn fürchten. So weit der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Übertretungen. Ist ja so einfach, nicht? So weit der Norden ist entfernt vom Süden, weil es einen Nordpol und einen Südpol gibt, könnte man da die Entfernungen angeben. Etwa 20.000 Kilometer, nicht? Auf nicht direkte Verbindung, aber wenn man außen rumläuft. So, aber Osten und Westen, da gibt es keine Pole, nicht? Der Osten und der Westen sind unendlich weit letzten Endes voneinander entfernt. Das ist ganz einfach für Kinder zu verstehen. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Dann kommt, was für ein Gebilde wir sind. Wir sind sterbliche Menschen. Er weiß das, ist dessen Eingedenk. Die Güte des Herrn aber ist im Gegensatz zu der Sterblichkeit des Menschen von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit auf Kindeskinder hin. Ja, dann kommt es, der Herr hat in den Himmeln festgestellt, sein Thron und sein Reich herrscht über alles. Das ist dieses Reich, in dem der Herr Jesus als König herrschen wird. Dann sollen ihn die Engel preisen, alle seine Heerscharen, dann alle seine Werke werden ihn preisen, an allen Orten seiner Herrschaft. Alles, was er tut, wird zu seinem Preise sein. Zum Schluss sagt der Psalmist noch einmal zu sich selbst: Preise den Herrn, meine Seele. Wir können uns das nicht vorstellen, Geschwister, im tausendjährigen Reich. Zumindest am Anfang, wenn nur wiedergeborene Menschen in dieses Reich eingehen, da wird Gott gepriesen werden. Da wird es ja für einen Moment in den ersten Jahren keine ungläubigen Menschen auf der Erde geben. Später werden wieder welche geboren, die sich nicht bekehren. Das finden wir am Ende des tausendjährigen Reiches deutlich. Wenn der Teufel losgelassen wird, wird er wieder viele verführen. Aber so am Anfang in das Reich eingehen, tun solche, die aus Gott geboren sind. Auch in das tausendjährige Reich. Und das können wir uns heute gar nicht vorstellen, nicht? Dass mal da auf der Erde ein Moment kommt, wo alle Menschen an Gott glauben. Nicht gottgläubig sind, sondern wirklich an Gott glauben und den Herrn Jesus kennen. Was wird das sein? Wunderbare Zeit wird das sein. Kein Krieg wird mehr sein. Wenn man heute die Zeitung aufschlägt, und das lieben scheinbar die Journalisten auch, das Negative wird immer mehr in den Vordergrund gekehrt, als das Positive, ja, wenn es mal eine gute Ernte gekommen ist, dann spricht keiner darüber, das ist selbstverständlich. Aber wenn es eine schlechte ist, dann wird das breit und lang ausgeführt. Ja, aber dann wird wirklich alles auf der Erde davon sprechen, von den Werken Gottes. Und da wird Gott gepriesen werden. Ich freue mich ja schon, dass Gott wahrscheinlich doch aus fast allen Orten der Erde Lob zu Gott emporsteigt. Aus Zelle, aus all den Orten, wo Gläubige sind, steigt Lob zu Gott empor. Aber es sind doch Einzelne. Aber dann wird jeder auf der Erde das Lob Gottes aussprechen. Das können wir uns nicht vorstellen. Diese Zeit, die dann anbrechen wird. Ja, ich mache noch ein ganz bisschen weiter, damit ich nachher ein bisschen Zeit habe. Im zweiten Verlauf wird es ein bisschen länger. Also noch einmal, das erste Psalmbuch. Der gläubige Überrest unter den Ungläubigen, dann die Gläubigen leiden unter dem Antichristen, die Gläubigen leiden unter dem König des Nordens, und dann hatten wir jetzt gesehen die Regierung des Herrn im tausendjährigen Reich. Und dieser Psalm 103, er atmet diesen Geist aus, ja. Dieses Wunderbare, die Sünden sind vergeben und der Lobpreis Gottes erschallt von dieser Erde. Ja, und dann danach wollen wir über das fünfte Psalmbuch nachdenken. Es ist das längste Psalmbuch, oder ja, 44 Psalme Das erste Psalmbuch war ja auch sehr lang, das fünfte ist auch sehr lang. Und in diesem fünften Psalmbuch gibt es 15 ganz besondere Psalmen. Das sind die sogenannten Stufenlieder. Das ist der Psalm 120 bis 134. Mit dem wollen wir uns jedenfalls mit dreien von diesen Stufenliedern dann etwas näher beschäftigen.